Der Text für die Predigt steht heute in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, Verse 20 bis 25. Er wollte aber Krieg führen gegen die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem ihre Aufgabe erfüllt hatten, und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat.
Was für eine Geschichte. Ich habe heute die Ehre, euch meine Gedanken zu diesem kurzen, aber doch irgendwie sehr intensiven und krassen Bibeltext mitzugeben, was ja irgendwie echt bemerkenswert ist. Das ist ein Text, der hat 5 Verse und trotzdem ist darin eine ganze Geschichte, ja irgendwie eine Geschichte, die sogar um Leben und Tod geht. Und mit der wollen wir uns heute befassen und ich wollte euch meine Gedanken dazu mitteilen. Fangen wir mal vorne an, ganz vorne. Wir müssen starten und erstmal klären, um wem es hier eigentlich geht. Die Erzählung beginnt mit König Herodes in dem Bibeltext. König Herodes, der Streit hat mit den Küstenstädten Tyros und Sidon. Und Herodes ist zur damaligen Zeit König des Römischen Reiches und dem haben die Provinzen Judäa und Samaria gehört, was ungefähr dem heutigen Israel entspricht. Und falls ihr euch jetzt denkt, Herodes, das war doch der aus der Jesusgeschichte, habe ich schon mal gehört, muss ich euch leider sagen, das stimmt nicht. Der Herodes aus der Jesusgeschichte war 40 Jahre vorher und jetzt geht es um Herodes von Agrippa, auch ungefähr von vor 2000 Jahren. Und er war ein König im Römischen Reich. Und er hatte Streit. Und er hatte nicht nur so einen kleinen Streit, so eine Meinungsverschiedenheit, sondern er wollte dafür in den Krieg ziehen. Man weiß nicht genau, worum es ging. Wir wissen nur, dass es den Städten Tyrus und Sidon mega, mega wichtig war, dass sie den Frieden bewahren, weil sie auf ihn angewiesen waren. Denn der König Herodes hat Nahrungsmittel aus Judäa und Samaria extra nach Tyrus und Sidon gebracht und sie damit versorgt. Die Städte Tyrus und Sidon existieren heute noch, damit ihr es einordnen könnt, ungefähr im Libanon, direkt an der Küste, aber waren damals auch Teil des Römischen Reiches und deswegen wurden sie mit versorgt. So, wir sind jetzt also in dieser Geschichte und er will Krieg führen. Und die Bürger von Tyros und Sidon versuchen alles, um den König zu besänftigen. Sie reden sogar mit ihrem Verwalter, dass der Verwalter ein gutes Wort beim Herodes einlegt. Und dann schaffen sie das auch irgendwie. Und ja, er will von seinem Krieg absehen. Er will dann doch Frieden schließen. Und er tritt sogar vor das Volk und hält eine Rede. So viel ist uns bekannt. Wir wissen gar nicht, was genau er in dieser Rede gesagt hat. Das kommt aus dem Bibeltext irgendwie nicht raus. Aber wir können so ein paar Äußerlichkeiten an dem Bibeltext festlegen. Wir lesen, dass es ein festgesetzter Tag war. Vielleicht ein Friedenstag, vielleicht ein Fest, das sie gefeiert haben, weil jetzt irgendwie der Streit vorbei ist. Und an diesem Tag kommt Herodes, kleidet sich mit seinem königlichen Gewand, setzt sich auf den Thron und hält eine Rede an sein Volk. Und jetzt würde ich tatsächlich echt gerne wissen, was er da gesagt hat. Weil so wie das Volk reagiert, das lässt mich richtig stutzig machen. Die einzige Reaktion, die wir irgendwie mitbekommen, ist, dass das Volk sagt, das ist die Stimme Gottes und nicht die eines Menschen. Also egal, was er gesagt haben muss, entweder die Rede war unnatürlich gut oder irgendwas anderes muss das Volk richtig angesprochen haben. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, die Lukas, ein Schreiber der damaligen Zeit, für uns aufgeschrieben hat, nichts irgendwie mehr, was darauf hindeutet, dass irgendwas Krasses passiert ist oder dass was Krasses gesagt hat. Es ist irgendwie nichts Übernatürliches passiert, woran wir denken könnten, hey, deswegen denken die, er ist ein Gott. Und trotzdem reagiert das Volk, als wäre Herodes irgendwie ein Übermensch. Ja, Hier wird nicht nur seine Gabe als Redner irgendwie bekräftigt, sondern hier wird er in seiner ganzen Person gewürdigt oder verehrt. Es klingt schon fast so, als würden die Menschen sich vor ihm niederwerfen oder sich ihm unterordnen. Doch warum? Oder was heißt das? Wie kommt es dazu? Und ich möchte euch heute in diese Geschichte mit reinnehmen und in die Geschichte in zwei Perspektiven genauer anschauen. Einmal in der Sicht des Volkes und einmal in der Sicht des Herodes. Und dann vielleicht ein paar Parallelen dazu ziehen, was das heute für uns zu sagen hat und was wir damit anfangen können. Versetzen wir uns also in die Situation des Volkes von Tyros und Sidon. Wir wohnen in einer der größten Hafenstädte Phöniziens und wir hören auf einmal, dass unser Nachbarland uns keine Nahrungsmittel mehr liefern will. Nein, schlimmer noch, der König unseres Nachbarlandes plant einen Krieg gegen uns. Und wir sind auf die Nahrungsmittel angewiesen, wir haben sonst kein Essen mehr. Und wir versuchen alles, um uns mit diesem König gut zu stellen. Sogar mit seinem Verwalter reden wir, dass er ein gutes Wort bei uns einlegt. Und schließlich geht unser Plan auf und wir sind erleichtert. Der König kündigt an, dass es Frieden gibt. Und dann kommt dieser Tag der offiziellen Verkündigung und der König hält eine Rede. Und vielleicht sind wir in diesem Volk zu weit weg und wir kriegen die Rede gar nicht mit, weil ja, es ist so laut und es sind so viele Menschen. Aber das ist uns eigentlich auch gar nicht so wichtig, oder? Weil wir freuen uns einfach nur, dass es wieder was zu essen gibt. Ich würde mich sehr bemühen, dass so etwas nicht nochmal vorkommt, dass wir nicht noch einmal Streit anfangen und würde erstmal mich mega freuen, dass wir überhaupt was zu essen haben. Die Menschen aus dem Volk hören die Rede und sagen, das ist eine Stimme Gottes und nicht die eines Menschen. Man weiß jetzt nicht so ganz, ob sie sich einfach nur einschmeicheln wollen, was ja auch irgendwie verständlich wäre, oder ob die Rede einfach wirklich gut war. Wir wissen allerdings, dass sie sich ihm unterordnen, was man daraus lesen kann, und sich irgendwie abhängig machen von ihm. Sie verehren ihn für diese Rede und auch für das Erbarmen, was er hat, weil er ihnen wieder was zu essen gibt und ihnen damit irgendwie ein besseres und ein ordentliches Leben schenkt. Und trotzdem klingt dieser Satz für mich mega überzogen. Du bist, oder das ist die Stimme Gottes und nicht die eines Menschen. Sie erheben ihn zu einer Gottheit und verehren ihn für das, was er sagt. Okay, jetzt möchte ich euch fragen, wie hättet ihr reagiert? Oder andere Frage, wie würdet ihr heute reagieren? Gibt es Dinge oder Gegenstände in eurem Leben, die ihr höher stellt? Vielleicht Dinge, die euch euer Leben erleichtern, wie der König dem Volk das Leben erleichtert hat? Oder die euch ein besseres Leben versprechen? Ja, mehr noch, gibt es Dinge, an die ihr euch klammert, von denen ihr euch abhängig macht, weil ihr denkt, dass sie euch ein besseres Leben schenken? Dinge, die ihr verehrt oder vielleicht sogar anbetet? Vielleicht denkt ihr jetzt sofort, nein, also ich bete gar nichts an. Ich weiß gar nicht, was ihr alles wollt, ich bete überhaupt nichts an. Vielleicht gibt es Leute in dem Raum, die glauben an Gott und sagen, okay, ich glaube an Gott, aber ich habe noch nichts anderes angebetet außer Gott. Und ich muss euch beiden sagen, das ist falsch. Wir leben in einer Gesellschaft, die umgeben ist von Sachen, von Menschen, von Dingen, die wir verehren, teilweise sogar verehren wie einen Gott. Nur, dass wir es nicht wie einen richtigen Gott nennen würden, sondern mehr so wie ja, einen falschen Gott. Ein anderes Wort für einen falschen Gott ist auch ein Götze. Wenn ich das Wort Götze höre, denke ich erstmal an Mario Götze oder an das altertümliche Wort Götze und dann denke ich an irgendwelche Statuen oder Bilder oder ja, irgendwelche riesig großen Gesichter, die Menschen angebetet haben. Vor denen Menschen vielleicht Kerzen anzünden, die in irgendwelchen Tempeln drin stehen. Und ja, das bezeichnet auch Götze. Ein Götze, würde ich sagen, ist ein Ersatzgott. Ein Gott, den wir zu ihm einem Gott machen. Oder ein Gegenstand oder eine Person, die wir zu einem Gott machen. Die uns etwas vielleicht verspricht, was sie aber dann doch nicht halten kann. In Deutschland gibt es, glaube ich, wenige Steingötzen, irgendwie Statuen oder so, von denen Menschen niederfallen. Aber es gibt jede Menge andere Götzen. Und ich möchte euch ein paar Götzen heute einfach mal zeigen und vielleicht öffnen sie euch die Augen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Zum Beispiel einmal den Götzen der Macht und der Anerkennung. Ich wusste nicht ganz, wie ich Macht und Anerkennung darstellen soll, also habe ich mir ein Namensschild gedruckt. Hier steht drauf, Dr. Benedikt Hart, President and CEO. Also, das bin ich nicht, aber... Wir sind alle in unserem Kopf danach ausgerichtet, bei anderen anerkannt zu werden. Wir versuchen in unserem Job, in unserer Familie, mehr Anerkennung, damit mehr Respekt und damit auch mehr Liebe zu bekommen. Und ganz oft rennen wir solcher Anerkennung wirklich hinterher. Und wir verehren sie in unserem Kopf, ohne dass es uns manchmal vielleicht so bewusst ist. Aber nicht nur Anerkennung, sondern auch Erfolg. Erfolg laufen wir hinterher. Viele von uns stecken viel, viel Zeit in ihre Karriere, in ihren Job. Viel Energie in Ausbildung und Arbeit. Und das ist in vielen Fällen sehr gerechtfertigt und auch Gottes Wille. Ich glaube wirklich, dass wir Christen fleißig oder generell alle Menschen fleißig und zielstrebig und treu sein sollen. Doch auch diese Karriere oder dieser Job, Erfolg, kann einem sehr, sehr schnell sehr, sehr wichtig werden, sodass du dich nur noch über deinen Job definierst. Dass du sagst, du bist das, was dein Job dir sagt. Und somit kann Karriere und Erfolg zu einem Götzen werden, von dem du abhängig bist, den du verehrst. Und du merkst erst, dass es ein Götze war, wenn dann irgendwann vielleicht deine Firma plötzlich pleite ist oder du gefeuert wirst, einfach nur, weil du einen dummen Fehler gemacht hast und dann gar nichts mehr hast und merkst, okay, ich habe einen Götzen gehabt, einen Job, den ich angebetet habe irgendwie. Okay, anderer Götze. Ich habe euch mal meine Laufschuhe mitgebracht. Ein anderer Götze kann Sport sein. Ist es nur ein bisschen Spaß oder körperliche Ertüchtigung oder giere ich damit nach Anerkennung? Ich glaube, Sport ist auf gar keinen Fall schlecht. Also ich glaube wirklich, wir könnten alle ein bisschen laufen gehen. Das ist, glaube ich, gut für unsere Gesundheit. Aber wenn dir jedenfalls irgendwie Sport so wichtig wird, dass er dein Leben bestimmt, dass du vielleicht sogar deinen Körper durch übermäßiges Training bis an seine Grenzen führst und dann irgendwann merkst, es geht nicht weiter, du willst aber noch weiter und dann vielleicht anfängst zu dopen, nur um des Erfolges willen oder irgendwann alt wirst und merkst, hey, ich kann nicht mehr, aber ich will. Und wenn du dich nur über deinen Sport definierst und dann irgendwann alt wirst und nicht mehr kannst, wirst du merken, dass es ein Götze ist, der dir verspricht, dich dein Leben lang vorwärts oder über den du dich dein Leben lang definieren kannst und dann irgendwie doch nicht. Ein weiterer Götze. Der Götze der Schönheit. Das ist ein Götze, den wir alle anbeten. Und zwar wird es uns täglich vorgemalt in Zeitschriften, in Fernsehen, im Internet. Und er hat einen immensen Einfluss auf uns. Wer gut aussieht, der bekommt bessere Freunde. Der hat einen besseren Job, der bekommt mehr Anerkennung, der bekommt den Traumpartner, der bekommt mehr Respekt, mehr Liebe, besseren Sex und ein viel erfüllteres Leben. So glaubt das manchmal unsere Gesellschaft. Und Götzen müssen nicht nur in unseren Köpfen sein, sondern man können manchmal auch in unseren Taschen sein. Zum Beispiel Geld. Viele Menschen tun super viel, um finanziell abgesichert zu sein. Dann kaufen sie sich noch das neueste Handy oder vielleicht das neueste Auto. Ja, seht ihr alle. Und sie klammern sich an diese Sachen, weil diese Sachen ihnen ein besseres und ein erfülltes Leben schenken. Oder noch ein Götze, ich möchte nicht aufhören, es gibt so viele. Ein sehr, sehr bekannter Götze der Liebe. Vielleicht einer der größten Götzen, die es so gibt. Menschen rennen immer mehr und mehr Liebe nach. In unserer Gesellschaft wird Liebe fast wie ein Ersatz, wie eine Ersatzreligion gesehen. Menschen versuchen durch Liebe ein erfülltes Leben zu bekommen. Sie rennen ihr nach, werfen sich auf sie und versuchen alles aus ihrem Partner, aus Liebe, aus Beziehung herauszuziehen. Und dann, wenn die Beziehung zerbricht, merken sie irgendwie, es erfüllt sie doch nicht. Und zuletzt können wir sogar Menschen zu unseren Götzen machen. Ähnlich wie das Volk Herodes erhöht hat, können wir vielleicht unseren Partner, unsere Kinder, einen Freund, irgendwelche Musiker, Politiker oder sonst wen als einen Götzen sehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Person, die vielleicht viele von euch kennen. Der Papst. Auch der Papst kann zu einem Götzen werden. Wenn wir uns von ihnen abhängig machen und uns von diesen Leuten ein besseres Leben wünschen. Und wir tun alles, um dieser Person zu gefallen oder dass es dieser einen Person gut geht. Und da ist nichts anderes wichtiger. Auch das nennt man irgendwie Götzendienst. Und die Menschen in Tyros und Sidon aus unserer Geschichte haben sich genauso an den Götzen geklammert, Herodes, wie jeder einzelne von uns vielleicht. Sie haben sich von ihm ein erfülltes Leben gewünscht und ja gehofft, dass er ihnen ein besseres Leben schenken kann, was er ja auch für kurze Zeit machen konnte. Aber nicht für lange. Und ich möchte euch jetzt erstmal eine Minute Zeit geben, kurz euch diesen Tisch vielleicht anzugucken und an eurem Leben nachzudenken. Okay, was sind vielleicht Götzen, an die ich mich klammer? Menschen, Dinge, Gegenstände, von denen ich mir ein besseres Leben erhoffe und was vielleicht auf Dauer irgendwie nicht trägt, keine Frucht trägt. Schaut euch den Tisch mal an und ich gebe euch eine Minute. Vor 3000 Jahren waren Götzen damals auch im Volk der Israeliten ein großes Problem. Die Israeliten waren Gottes auserwähltes Volk und sie haben eigentlich an Gott geglaubt, sich doch dann jedoch Stück für Stück doch auch anderen Göttern oder besser gesagt Götzen zugewandt, um sich abzusichern, weil sie dann doch noch ein besseres Leben haben wollten und weil sie Gott nicht vertraut haben, dass er ihnen ein besseres Leben schenken kann. Und Gott hat zu Beginn der Bibel geschrieben, wie er zu Götzen steht. Und zwar lesen wir das im zweiten Buch Mose, also relativ am Anfang der Bibel, dass Gott in einem Bund, einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat, mit dem Volk der Israeliten. Ein Bund, sowas wie ein Vertrag oder eine Partnerschaft. Und er hat ihnen in verschiedenen Geboten gesagt, wie er sich diesen Bund vorstellt. Und das können wir lesen in Exodus 20, also relativ am Anfang der Bibel, im zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Ich lese kurz vor, da steht: Und Gott redete all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser oder unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Gott alleine möchte angebetet werden. Er alleine, glaube ich, ist der Schöpfer der Welt. Er hat alles erschaffen und aus ihm entspringt alles Leben. Und er will gar nicht, dass wir uns von diesen Götzen abhängig machen. Denn er meint, er allein reicht aus, um uns ein erfülltes Leben zu schenken. Er versorgt uns mit all dem Guten, was wir wirklich brauchen. Und Gott ist ein versorgender Gott. Er gibt uns das, was wir brauchen, und er beschenkt uns sogar noch so viel mehr. Ich möchte euch kurz drei Bibelstellen vorlesen, die zeigen, dass Gott ein versorgender Gott ist, der wirklich sich um uns kümmert und uns gibt, was wir brauchen. Einmal in Philipper 4, Vers 19, da schreibt Paulus, ein Apostel, an eine Gemeinde. Und er schreibt: Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Unerschöpflich reich, voll Macht und Herrlichkeit. Er wird dich versorgen. Oder in Psalm 43, Vers 11. Aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Dem wird nichts Gutes fehlen. Oder noch ein bekannterer Bibelvers in Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, darum erleide ich keinen Mangel. Ich werde keinen Mangel erleiden. Und deswegen, sagt die Bibel, müssen wir uns gar nicht nach irgendwelchen Dingen, nach irgendwelchen Götzen ausstrecken und uns von ihnen abhängig machen. Gott alleine verdient es, angebetet zu werden, denn er ist unser Versorger. Und wir Menschen wollen versorgt werden. Wenn wir uns jedoch an Götzen klammern, werden wir früher oder später merken, dass sie ihre Versprechen nicht halten können. Sie können uns kein erfülltes Leben schenken. Sie können sich nicht, oder wir können uns nicht über sie definieren. Ja, schlimmer noch, ich glaube, dass viele von diesen Dingen unser Leben richtig zerstören können. Zum Beispiel der Götze der Liebe. Schaut man sich unsere Gesellschaft an, und du kannst jeden Psychologen oder Therapeuten fragen, und ich bin mir sicher, er kann dir ein trauriges Lied davon singen, was Liebe für seelische Verwüstung und Zerstörung in uns anrichten kann. Ich bin mir sicher, jeder von uns kennt einen anderen, dessen Beziehung vielleicht zerbrochen ist, vielleicht ihr selber. Ein erfülltes Leben kann es nicht durch solche Dinge oder durch Menschen geben, sondern nur durch Gott. Ich möchte meinen Blick aber jetzt auch noch auf die andere Perspektive richten. Das war das Volk. Jetzt kommen wir zu Herodes. Er war es ja, der der König ist. Und der hat beschlossen, von seinem Krieg abzusehen, also hat er eine Rede gehalten. Und dann lesen wir, und alsbald wurde er von einem Engel geschlagen. Und dann starb er auch noch an Würmern. Und das ist so richtig, okay, bis dahin habe ich die Geschichte verstanden und jetzt irgendwie komisch. Das ist so ein Ende, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat. Er stirbt ganz plötzlich. Und zwar irgendwie nicht einfach so, sondern bewusst. Er wurde von einem Engel geschlagen, wie auch immer das aussehen mag. In einer anderen Bibelübersetzung steht, ein Engel des Herrn vollstreckte das göttliche Urteil an ihm. Also Engel des Herrn, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Uns wird oft beschrieben als eine menschliche Gestalt, aber es ist kein Mensch. Es kommt von Gott, es kommt aus dem Himmel. Und er schlägt ihn. Er vollstreckt das göttliche Urteil. Also war es irgendwie doch auch Gottes Wille, es war Gottes Anordnung. Gott wollte ihn umbringen. Jetzt ist die Frage, warum? Und das können wir auch in Vers 23 rauslesen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Von Würmern zerfressen klingt so ein bisschen richtig eklig und auf jeden Fall nicht mehr heute. War aber wahrscheinlich zur damaligen Zeit gar nicht so besonders. Man geht davon aus, dass es eine Wurmkrankheit war, die er einfach hatte und an der er gestorben ist, was für die damalige Zeit vor 2000 Jahren doch irgendwie dann ja, mehr oder weniger normal war. Gott ließ ihn also daran sterben, weil er oder Herodes Gott nicht die Ehre gab. Herodes wurde von dem Volk als Gottes Stimme bezeichnet und anstatt die Ehre an Gott abzugeben und sich ihm unterzuordnen, sah Herodes sich selbst als Gott und stellte sich damit mit ihm auf eine Stufe. Er machte andere Menschen von sich abhängig und versuchte selbst irgendwie Gott zu sein. Auch sein Aufzug deutet darauf hin, so wie Lukas das beschreibt in der Apostelgeschichte. Herodes zog sich sein königliches Gewand an und setzte sich auf den Thron. Ich habe euch mal einen Thron mitgebracht, mit Rollen. Herodes prahlte also mit seiner Macht. Er stellte sich über das Volk. Und er hebt sich hier selbst und stellt sich damit auch mit Gott auf eine Stufe irgendwie. Und er genießt es irgendwie, angebetet zu werden und Gott zu sein und sich vom Volk feiern zu lassen. Im Alten Testament und auch in der Antike hören wir das, oder relativ regelmäßig, dass Könige und Kaiser sich von Gott wie als Gott darstellen lassen und verehren lassen. Im alten Ägypten ist zum Beispiel ganz bekannt Ramses II., der sich als Sonnengott hat bezeichnen lassen. Oder auch im Alten Testament lesen wir, wie zum Beispiel im Buch Daniel, ein König namens Nebukadnezar sich von seinem Volk hat anbeten lassen. Und auch er wurde von Gott verstoßen. Das ist sehr spannend, ich lese das ganz kurz. In Daniel 5, Vers 20, da lesen wir, als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, also König Nebukadnezar, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen. Dann ein paar Verse weiter, bis er lernte, dass der höchste Gott Gewalt über die Königreiche der Menschen hat und sie gibt, wem er will. Und hier merken wir die Größe und die Macht Gottes. Er ist irgendwie allmächtig, irgendwie heilig und er mag es auf jeden Fall nicht, wenn Menschen sich mit ihm auf eine Stufe stellen. Aber Herodes macht genau das. Anstatt den Ruhm und die Ehre, die er bekommt, auf Gott hinzuweisen, nimmt er sie an sich selber an und genießt es irgendwie. Er genießt es, gefeiert und sogar angebetet zu werden. Okay, und wie passt das jetzt zu uns? Ich möchte euch herausfordern, kennt ihr eine Situation, in der ihr euch über andere stellt oder in der ihr Ehre und Anerkennung genießt, stolz seid auf das, was ihr habt oder was ihr geleistet habt oder könnt? Und ist euch vielleicht eingefallen, dass ihr dafür gar nichts könnt, sondern dass ihr einfach so seid? Und habt ihr dann in solchen Situationen auf Gott hingedeutet, der euch so gemacht hat? Oder habt ihr euch in Anerkennung gesonnt, obwohl ihr dafür gar nichts könnt? Gibt es Zeiten, in denen du dich für unersetzlich hältst, wie König Herodes? Vielleicht im Hinblick auf irgendwelche Aufgaben oder im Blick auf Beziehungen? Oder weiter noch, machst du Menschen von dir abhängig, wie König Herodes das gemacht hat? Gibt es Momente, in denen du zum Götzen wirst für andere, indem du dich auf diesen Thron draufsetzt? Nein. Sowas macht ihr nicht, ne? Ihr macht sowas nicht. Ihr geht gar nicht nach Anerkennung und ihr seid auch nicht stolz wie Herodes. Richtig so. Und trotzdem glaube ich, dass wir alle so ein bisschen auf diesem Thron sitzen. Unsere Gesellschaft ist eine egozentrierte Gesellschaft. Jeder achtet auf sich selber und wir genießen das Leben, was wir haben und wir versuchen auch immer noch mehr zu bekommen. Wir genießen es, verehrt zu werden. Ja, und wir sind stolz auf das, was wir haben. Das ist sowas ein bisschen wie eine Grundeinstellung des Menschen. Wir wollen verehrt werden. Und diese Ehre führt sehr, sehr schnell in ein überhebliches Denken. Ich glaube, gerade Personen in Führungs- und Leitungspositionen für die ist das ein richtig großes Problem. Bei solchen Personen entsteht oft ein Denken, sowas wie, oh, ohne mich würde hier gar nichts laufen. Und sie sehen sich als unersetzlich. Und das kann überall sein. Das kann in deiner Familie sein, das kann in deinem Job sein, das kann sogar hier in dieser Kirche sein. Zum Beispiel, wenn der Pastor sagt oder einfach nur denkt, ja, gut, dass ich da bin, ohne mich wäre das ja hier gar nichts. Oder in der Musik oder vorne, wenn jemand Kaffee kocht und sich sagt, oh, gut, dass ich da bin, sonst wären die ja alle gar nicht hier, so ungefähr, ohne Kaffee am Morgen. Ein Glück, dass sie mich haben. Oder vielleicht im Bereich Beziehungen. Vielleicht bist du ein Mensch, der mit anderen Menschen arbeitet, ein Seelsorger, in der Beratung, in der Begleitung oder als Therapeut. Wie gehst du da um mit der Ehre, die du da bekommst? Ich glaube, es ist wirklich gut, dass du da bist. Und ich glaube, es ist auch gut, dass du anderen Menschen hilfst. Aber erhöhst du dich selber damit und genießt es, über anderen Menschen drüber zu stehen? Oder tust du das, weil Gott dir vielleicht diese Aufgabe gegeben hat und du ihn damit ehren möchtest? Und noch einen Schritt weiter gedacht. Bringst du Menschen durch deine Arbeit in Abhängigkeit von dir selbst oder in Abhängigkeit von Jesus? Es gibt immer wieder Menschen, die sich feiern lassen, dass sie anderen Menschen helfen, aber die sich dadurch auch selber zu Götzen aufstellen lassen. Und die sind stolz darauf und die genießen die Ehre, die sie bekommen. Und ich sage gar nicht, dass Stolz generell schlecht ist, aber ich glaube, es kann sehr schnell sehr schlecht werden, wenn dieser Stolz uns verändert. Wenn wir andere Menschen damit in Abhängigkeit führen und die Ehre nicht an Gott abgeben, die wir eigentlich bekommen. Ich glaube nicht, dass es sehr viele gibt, die sich jetzt hier auf den Thron setzen und sich verehren lassen, sondern ich glaube, dass es sehr viele gibt, die hier in sehr, sehr kleinen Dingen trotzdem sehr, sehr stolz sein können. Und ich selber halte mich da überhaupt nicht raus. Eine Minute zu mir. Ich studiere an einer Hochschule in Marburg und ich bin ein sehr engagierter Mensch. Jetzt nicht unbedingt in der Uni, aber alles drumherum. Ich bin sehr gerne in sehr vielen Gemeinden aktiv und organisiere Partys und Kinderfreizeiten. Ich mache das alles richtig gerne und ich glaube auch, Gott hat mir eine Begabung in manchen Dingen dafür gegeben. Aber ich merke ganz schnell, dass mich dieses Lob und diese Anerkennung, die ich dafür bekomme, verändert. Und dass ich immer mehr mit dem Gedanken in neue Projekte und Veranstaltungen reingehe und denke, oh, gut, dass ich da bin, sonst würde es hier ja jetzt nicht so laufen, wegen einer, der irgendwie eine Erfahrung von irgendwas hat. Ja. Ich genieße die Ehre, die ich von anderen bekomme und laufe mehr mit dem Denken durch die Welt, dass man mich braucht, um etwas zu schaffen. Und das ist irgendwie nicht so krass, aber es wird immer so, mein Stolz wächst dadurch immer weiter. Und ich glaube, dass die Geschichte von Herodes uns die Augen öffnen möchte. Gott ist ein heiliger und mächtiger Gott, der uns mit all dem, was wir haben, geschaffen hat. Und er stellt sich gegen die, die sich voll Stolz selbst rühmen, gegen die, die auf dem Thron sitzen. Wir lesen es bei Herodes. Herodes musste dafür sterben. Er hat es genossen, Gott zu sein und als Gott gesehen zu werden. Und er hat sich über Gott gestellt. Und er musste dafür bezahlen und ist einfach gestorben. Will ich euch jetzt sagen, dass ihr alle sterben werdet? Nein. Und ja, ihr werdet alle mal sterben, aber jetzt nicht sofort. Ich will euch was anderes sagen. Ich glaube, Gott ist ein mächtiger Gott, aber er ist auch ein gnädiger Gott und er liebt uns. Und zwar nicht nur ein bisschen. Ich glaube, Gott liebt uns so sehr, dass wir nicht einfach so sterben müssen, wie wir es eigentlich verdient hätten. Obwohl wir alle diese Grundeinstellung in uns haben, dass wir unsere eigene Ehre suchen und uns auf diesem Thron setzen und stolz sind und damit irgendwie genau das verfehlen, was Gott sich für uns wünscht, nämlich dass wir ihn verehren. Gott hat einen Weg gefunden, wie er uns trotzdem retten kann, sodass wir nicht sterben müssen wie Herodes, obwohl wir vielleicht immer wieder Götzen hinterherlaufen, bis wir checken, die bringen nichts und obwohl wir diese Grundverfehlung in uns haben, dass wir immer wieder unsere Ehre suchen. Und dieser Weg, den Gott geschaffen hat, heißt Jesus Christus. Jesus Christus, wenn du ihn noch nicht kennst, ist der Sohn Gottes. Er ist vor 2000 Jahren hier auf diese Welt gekommen als ganz normaler Mensch, obwohl er eigentlich Gott war. Und er ist auf die Welt gekommen und er ist gestorben für uns, obwohl wir diese Grundverfehlung in uns haben und immer wieder uns selber irgendwie rühmen wollen und absichern wollen. Er ist für uns gestorben, den Tod, den eigentlich wir hätten sterben sollen, wie Herodes. Weil wir nicht so leben, wie Gott sich das mit uns vorgestellt hat. Was lerne ich jetzt persönlich daraus, mit all dem, was wir jetzt hier gehört haben? Ich glaube, wir sollen und müssen uns nicht über andere erheben und Anerkennung suchen, beziehungsweise stolz sein auf das, was wir haben. Denn wir brauchen die Ehre von Menschen überhaupt nicht, denn Gott ist derjenige, der uns Ehre zusprechen will. In Gott liegt mein Wert und meine Identität. Und mein Leben ist überhaupt nicht mein Verdienst, sondern kommt aus seiner Liebe zu mir, weil Gott mich so sehr liebt. Und in dieser Liebe darf ich sein. Und ich muss den Menschen überhaupt nicht hinterherlaufen, dass sie mich toll finden oder dass ich ihre Ehre bekomme, weil ich meine Ehre von Gott bekomme. Und deswegen sollen wir unser Leben, glaube ich, auf Gott ausrichten und ihn allein anbeten und verehren. Ich würde jetzt diesen Tisch einfach umkippen, aber ich mache es mal nicht, sonst geht alles kaputt. Und ich glaube, ein Beispiel für das Leben, was Gott am meisten verehrt, ist Jesus Christus. Das lesen wir auch in der Bibel. Er hat mit all dem, was er getan hat, auf seinen Vater im Himmel gedeutet. Und er hat keine Ehre hier auf der Erde gesammelt, sondern hat damit immer zu seinem Vater gezeigt. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern tut nur das, was er den Vater tun sieht. Er erhebt den Vater und erniedrigt sich selbst. Okay, wie fühlt ihr euch jetzt? Vielleicht bist du voll in einem dieser Bilder drin und denkst dir, ich habe mich voll in der Rolle des Volkes wiedergefunden. Dass ich mich an Sachen dran klammer irgendwie und die mir Sicherheit geben, die mir zusprechen, wer ich bin. Ich sage gar nicht, dass man sich übrigens nicht schön machen darf oder dass man keinen Sport machen darf, habe ich ja schon gesagt. Aber wir sollen diese Dinge nicht höher stellen in unserem Leben als Jesus. Vielleicht hast du dich in der Rolle von Herodes wiedergefunden. Vielleicht bist du immer wieder von deinem eigenen Stolz getrieben. Vielleicht lässt du dich auch in beiden Dingen irgendwie fallen und findest darin was für dich. Ich möchte dir zusprechen, Jesus ist für dich gestorben, dass du nicht sterben musstest, weil er dich liebt. Und du musst nicht zu niemandem nachrennen oder dich über andere drüber stellen, überheblich werden, sondern mehr und mehr Gott nachrennen. Er liebt dich und er will dir alles geben, was du brauchst. Ich will jetzt noch mit uns beten zum Abschluss, dass Gott uns die Augen öffnet irgendwie für Götzen in unserem Leben, denen wir nachrennen. Und dass er uns da überführt, wo wir zum Götzen werden und über uns über andere stellen. Und ich will beten, dass Gott uns mehr in eine Abhängigkeit zu ihm reinführt. Dass wir mehr abhängig werden von ihm und ihm mehr vertrauen können, dass er sich zeigt. Und ich lade euch ein, wenn ihr wollt, dürft ihr einfach die Augen zumachen und das in eurem Herzen mitbeten oder auch einfach nur zuhören. Ich bete. Papa, ich danke dir, dass du so ein krass mächtiger und heiliger Gott bist und uns trotzdem liebst. Das ist so unglaublich und manchmal verstehen wir es nicht oder verstehen es generell nicht. Ich danke dir so, Papa, dass du ein versorgender Gott bist, der uns alles gibt, was wir brauchen. Ich danke dir so, Papa, dass wir nicht zu niemandem nachrennen müssen, sondern dass du das Einzige bist, die eine Sache, die wir wirklich brauchen. Ich bete, Jesus, dass du uns das mehr und mehr in unser Herz legst, dass wir dir mehr und mehr nachrennen und nicht irgendwelchen Menschen oder Dingen. Oder dass wir auch nicht von unserem eigenen Stolz getrieben sind. Jesus, ich bete, dass du uns da veränderst und unser Herz sprichst. Danke, Jesus, dass du es heute noch tust. Amen.